Ihr seid mit uns in Folge 70 von Track 17, der Musikpodcast mit Melanie Löber.
Und Christopher Hunold.
Und dem Geisterfolk von Joanne Robertson, dem Parallelwelt-IDM von Linen, dem Y2K-Pop von James Kay, dem nostalgischen Jangle-Pop von den Dead Famous People und dem Theater-Kammer-Musikpop von Lucrezia Dalt. Track 17, das ist der Musikpodcast, der euch jeden Monat die interessanteste, besprechenswerteste und entdeckungswürdigste Musik vorstellt, damit ihr nicht danach suchen müsst. Das ist quasi eure Suche. Kommt zu uns, wir finden und wir finden uns zusammen und dann hört ihr zu. Schön, dass ihr da seid. Folge 70. Wir haben ja gesagt, dass wir schon 2 Wochen nach der 69 am Start sind. Die mussten wir krankheitsbedingt ein bisschen verschieben. Und ich finde, es hat sich auch gelohnt, so früh wieder am Start zu sein. Denn das ist, glaube ich, so alleine von den Themen. Also jede Folge ist ja gut und wir sagen das jedes Mal. Und ich kann die Platte vielleicht auch schon nicht mehr hören. Und trotzdem finde ich, dass die heutige Folge so eine meiner Lieblingsfolgen des Jahres jetzt schon ist. Auch wenn wir die noch gar nicht aufgenommen haben. Einfach nur aufgrund der Platten, die dabei sind. Bin ich ein bisschen zu euphorisch oder kannst du da ansatzweise deine Unterschrift drunter setzen?
Ja, ich denke schon. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, dass wir es jinxen, aber doch, ich glaube, das könnte ganz gut werden vom Input.
Die Musik kennen wir ja zumindest schon. Das heißt, da kann nicht mehr viel passieren.
Wir könnten uns noch streiten. Extrem streiten. Noch streiten.
Genau. Oh Gott, ja, oh nein, jetzt denke ich mir gerade, was ist, wenn du eine bestimmte Platte nicht magst, dann kriege ich den Vollrappel hier. Aber nein, ja. Das haben wir ja schon ein paar Mal überstanden hier und so schlimm war es ja gar nicht. Bevor wir aber reingehen in die heutigen Platten, die 5, die wir ausführlicher vorstellen und die 12, die wir dann nochmal etwas kompakt in dem Playlist-Part besprechen, damit dann alles am Ende auf unserer Playlist landet. Was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt wieder sehr viel Dua Lipa gehört. Ich bin ja so ein bisschen so ein Dua Lipa Fangirl, muss ich mich an der Stelle outen. Also während der Rest der Welt so, also vielleicht nicht der ganze Rest der Welt, aber ein gehöriger Teil so Taylor Swift und so abfeiert, bin ich irgendwie so auf Dua Lipa und hab viel wieder Future Nostalgia gehört aus 2020, was für mich immer noch so ein überragendes Pop-Album ist. Ich weiß nicht, die macht mir einfach so gute Laune, diese Frau. Und deswegen habe ich das in letzter Zeit sehr gerne gehört, so zum Sommerausklang.
Ich nutze mal diese Rubrik hier, ich nutze mal das zuletzt gehört, um natürlich zum einen über was zu sprechen, was ich zuletzt gehört habe, aber es stimmt auch, das habe ich nämlich vorhin noch, aber auch um mich zu verabschieden. Ich habe so ein bisschen Trennungsschmerz gerade, weil die wunderbare Band, die wunderbare Herzens- und Lieblingsband Famous gibt's nicht mehr. Und das tut mir wirklich ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Also bei Famous würde ich dieses, im Englischen gibt's ja dieses Grandeur, also sagt man, glaube ich, so, also dieses leicht theatralische und trotzdem so große, ja, theatralische auf eine Art, sehr aufrichtig holprige auch bei dieser Band. Wenig Ironie, also Balladen, die als solche erkannt werden sollen, auch wenn alles unterwegs stolpert, aber dann hatten sie auch ihre Stompy Dance-Punk-esken Tanzflur-Reißer und vieles von dem, was britische Gitarrenmusik in den letzten Jahren nochmal so viel spannender gemacht hat, als das, was vor 20 Jahren los war, mit ein paar Ausnahmen natürlich, die kennen wir alle. Famous hat so schnell 2019 bei mir einen Platz im Herzen ergattert und ich war immer super hibbelig, wenn was Neues rauskam und fand sie wirklich auf eine Art wahnsinnig speziell. Und der Sänger und Frontmann hat vor ein paar Tagen eben bekannt gegeben, das war's. Und das tut wirklich ein bisschen weh. Also ich weiß nicht, du kennst das doch bestimmt auch, wenn MusikerInnen oder Bands irgendwann sagen so, nee, komm, ist Feierabend und du hast damit nicht so richtig gerechnet. Und ich sag mal so, das ist eine Band, die gerade am Anfang versucht hat, sich so ein bisschen zu verstecken, weil ich meine, okay, die heißen Famous, aber dann google mal Famous Band, dann hatten sie Songs, die heißen Stars, The Beatles, Surf's Up, England und dann google das mal. Famous Band England, Famous Band The Beatles, ja, herzlichen Glückwunsch. Also da war immer schon noch so ein bisschen was drüber, was vielleicht der Band auch so ein bisschen das Genick gebrochen hat zwischendurch. Aber musikalisch hat mich das so umgehauen. Da war so dieses sehr so zittrig torkelige, aber total wuchtige, was auch total durch die Stimme, die Stimmung, den Auftritt auch des Sängers kam, der auch der Einzige war, der sämtliche Bandinkarnationen in den letzten 9 Jahren mitgemacht hat. Das war auch so ein bisschen der Grund, dass einige der Bandmitglieder, unter anderem war auch Jaskin Fendricks dabei, es war auch jemand dabei, der jetzt bei Deathcrash spielt, dass immer mal wieder Leute ausgestiegen sind, dass er dann immer wieder gesagt hat, okay, dann hole ich jetzt jemand Neues dazu, um diesen Traum der Band weiterleben zu lassen und um das weiterleben zu lassen, was ein bisschen das Ziel war. Und als vor kurzem ihm wieder erörtert wurde, dass jemand aussteigt, weil er was anderes machen möchte, hat er dann gesagt, ich glaube, das funktioniert nicht mehr und ich glaube, ich habe das nicht nochmal in mir, hier zu switchen und nochmal mit der Band quasi anzufangen, und hat jetzt gesagt, jetzt reicht's erstmal, und ich kann das auf eine Art total verstehen. Er hat gesagt, er war irgendwie, seitdem er 10 Jahre alt ist, wollte er immer Musiker sein, er wollte immer ein großer Musiker sein, dadurch bekannt werden. Und ich meine, wir haben ja schon die 3 vorne, und er hat dann auch in dem Interview gesagt, so, jetzt bin ich 28, so nach dem Motto, worauf soll ich jetzt noch warten? Und Famous ist tatsächlich dann auch eine Band, bei der ich sagen würde, the one that got away. Also es gibt so viele Bands aus dieser Riege, ganz grob gesagt, die sehr bekannt geworden sind, bei denen ich sage, ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Aber Famous hatten so krass das Zeug dazu, genauso groß zu werden, weil die wirklich so unfassbare Hits haben, weil die so ein geiles Songwriting haben und so eine coole Attitüde an den Tag legen. Aber trotzdem hat es nie funktioniert, und über diese 2 wirklich absurd großartigen EPs und das sehr gute Album hinaus, dazu gab es noch ein paar Singles, ja, ist es, also nicht, dass sie zu wenig veröffentlicht haben, aber dass einfach diese Aufmerksamkeit nicht so groß da war. Live gesehen habe ich es jetzt insgesamt 5 Mal, dafür bin ich auch sehr dankbar. Das war auch an 5 verschiedenen Settings, wenngleich einige Konzerte davon beim Haldern waren. Da waren sie jetzt auch Stammgast, mehr oder weniger. Erst jetzt vor 1,5 Monaten beim Haldern waren sie halt noch 2 Mal, dass sie einmal in diesem kleinen Tonstudio gespielt haben und dann noch kurzfristig auf die Hauptbühne gegangen sind. Und sie so in Erinnerung zu behalten, dass sie dann auch einmal am letzten Abend auf der Hauptbühne spielen durften, das tut gut auf eine Art, aber auf der anderen Seite frage ich mich doch, was hätte noch alles kommen können? Und irgendwie auch zu wissen, dass man so diesen Text über diese Band jetzt mehr oder weniger an ein relativ kleines Publikum spricht, also weil so wenig Leute diese Band kennen und man nicht in so einer großen Gruppe zusammen trauert, darum, dass ich, habe das jetzt mal mit Absicht so ein bisschen pathetisch formuliert, ist auch irgendwie schade und dann bezeichnend, weil hey, wenn das irgendwie anders gekommen wäre, dann hätte er vielleicht auch noch mehr Bock gehabt, weiterzumachen. Aber es ist echt sehr, sehr schade. Und jetzt wird noch ein letzter Song rauskommen. 2 Abschiedssongs hat es schon gegeben. Über einen werde ich gleich noch ganz mini kurz für die Playlist sprechen, und einer wird noch kommen, und dann ist Feierabend. Das ist irgendwie schade, muss ich mal hier so kurz sagen.
Ja, ich bin gar nicht so betroffen, weil, also im Sinne von, dass ich jetzt vorher schon traurig war, weil ich das nicht mitbekommen habe und ja, ich die Band auch nicht viel höre, aber jetzt bin ich ein bisschen mit traurig.
Das ist sehr nett von dir. ja, sehr loyal auch an der Stelle. Erinnerst du dich an den letzten Band-Breakup, den du hast erleben müssen?
Ich habe eben schon überlegt, als du erzählt hast, also ich glaube, ich bin davon bis jetzt eigentlich relativ stark verschont geblieben. Also mir fällt jetzt gar nicht so viel ein aus dem Stand, wo ich jetzt irgendwie abrufen könnte, oh, da hat sich jetzt wer getrennt und das war für mich irgendwie, oder irgendwie eine Band hat sich aufgelöst und das war für mich jetzt wirklich spürbar schlimm.
Oft fadet das ja auch so aus, ne? Oder dass man sagt, okay, die sind jetzt eh schon seit 3 Alben nicht mehr so gut, dass es dann nicht mehr so auffällt. Aber so dieses so relativ am Anfang oder auf dem Höhepunkt oder da tut's dann weh. Also Black Midi ist ja auch erst 1 Jahr her. Das hängt mir auch immer noch nach, dass die aufgehört haben. Und ja, aber das gibt's dann manchmal. Oder auch bei so KünstlerInnen oder Bands, die wirklich super, super klein sind und wo dann die Realität denen einen Strich durch die Rechnung macht. Also die so 1-2 Singles rausbringen und dann sagen, ja, das funktioniert aber nicht, wir müssen jetzt aufhören. Oder die so auf ein Album kommen oder so, und da gibt's wirklich etliche. Also es ist in den Jahren so, bei so vielen Bands so, dass welche anfangen und dann hört man die ersten Singles und dann heißt es so, ja, aber mehr kommt jetzt nicht oder wir müssen jetzt aufhören oder es funktioniert alles nicht mehr.
Ja, aber jetzt, wo du sagst, ich glaube, dass es bei mir dann wirklich oft eher der Fall war, dass es wirklich so ausgefadet ist, dass einfach nichts mehr veröffentlicht wurde. Also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, was mir zum Beispiel in den Kopf kommt, ist Alexis on Fire. Das ist wahrscheinlich für dich jetzt nicht so ein,
kenn ich auch,
so ein Begriff. Mhm. Okay, weil das ja so Post-Hardcore die Ecke ist, sage ich mal. Und die habe ich in der Schulzeit sehr, 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 sehr viel und sehr gerne gehört. Und dann haben die sich tatsächlich auch offiziell getrennt. Dann gab es so eine Abschiedstournee, aber das war dann auch so ein Ding, weißt du, so wie Wolfgang Petri, der irgendwie gefühlt 10 Abschiedskonzerte gespielt hat in seinem Leben. Ne, dann waren die irgendwie wieder da und haben dann doch nochmal da gespielt und dann haben die nochmal da getourt. Und das ist eigentlich das Einzige, was mir einfällt, weil da kommt halt irgendwie nichts Neues an Material. Ne? Also die sind irgendwie so in so einem Nicht-Zustand, also quasi getrennt. Aber ja, ich glaube, oftmals kriege ich es dann einfach gar nicht so mit. Es kommt ja auch so eine Release-Flut.
Ja.
Und man hört ja auch so viel Sachen von KünstlerInnen, die man vorher nicht kannte, dass es auch oft gar nicht bei mir so auf dem Schirm ist, wenn jetzt bei einem Künstler oder einer Künstlerin vielleicht 1-2 Jahre gar nichts passiert ist und man eigentlich, wenn man jetzt mit ein bisschen Fokus drauf gucken würde, denken würde, hey, da ist gar nichts mehr los. Was ist das Problem? Also, ne, hat die Person aufgehört, hat die Band aufgehört oder machen die nur eine Pause oder arbeiten die an irgendwas? Also ich glaube, ich kriege das einfach teilweise gar nicht mit.
Das erste Album, über das wir heute sprechen, heißt Blur und ist von Joanne Robertson. Und Joanne Robertson ist eine dieser UK-Stimmen, Künstlerinnen, bei denen das Aufregendste nicht unbedingt im ganz Offensichtlichen liegt, wenn man so möchte, wo auch oft mehr angedeutet als ausgesprochen wird. Ich muss, bevor ich jetzt hier tiefer reingehe, worüber wir jetzt hier gleich sprechen, ist vielleicht mein Album des Jahres. Es ist zumindest auf Platz 2 gerade, wenn ich schon auf Platz 1 und ich wohne seit einigen Wochen in dieser Musik und habe den Schlüssel auch längst weggeworfen. Also ihr müsst auch gar nicht klingeln oder klopfen und mich da rausholen. Ich fühle mich hier gerade sehr wohl. Joanne Robertson ist aufgewachsen in Blackpool, wohnt seit einigen Jahren in Glasgow und ist sowohl in der Malerei als auch in der Musik tätig. Und diese Kunstgattungen sind für sie auch sehr eng miteinander verzahnt. Und sie spricht auch oft davon, dass ihre Kunst so ineinander übergeht und auch vieles parallel funktioniert, dass sie auch viele Songs schreibt, während sie malt. Sie ist vielleicht in gewissen undergroundigeren Kreisen, so war es auch bei mir, bekannt geworden, in Anführungszeichen, weil sie zum Beispiel mit dieser UK-Underground-Ikone Dean Blunt zusammengearbeitet hat, schon vor über 10 Jahren, und hat aber auch in den letzten Jahren immer mal mehr eigene Musik veröffentlicht und war solo etwas fleißiger, ist da so ein bisschen aus dem Schatten getreten, wenngleich man sagen muss, dass sich ihre Musik eigentlich im Schatten am liebsten aufhält. Das tue ich auch und deshalb matcht Joanne Robertsons Musik mit mir eigentlich ziemlich gut, sehr hervorragend. Und Blur, geschrieben mit 3R übrigens, sehr wichtig, ist die ja so spektakuläre, unspektakuläre Findung dieser künstlerischen Identität, zumindest was die Musik angeht. Ich finde, dass bei ihr Gitarre und Stimme, das ist das, was hauptsächlich hier zu hören ist auf ihrer Musik, auch schon in den letzten Releases, bis auf ein paar Ausnahmen. Das liegt oft so roh übereinander, nebeneinander, klingt manchmal so beiläufig aufgenommen, auch wenn es das gar nicht ist, fast wie Skizzen, die gerade erst entstehen. Da gibt es aber einen großen Unterschied zu ihren älteren Platten. Das Ganze ist jetzt viel mehr songorientiert. Die Texte aber wirken trotzdem manchmal wie Fragmente aus einem Tagebuch, vieles improvisiert, aber immer sehr nah. Und diese Intimität ist nicht nur ein großer Pluspunkt dieser Musik, sie ist Teil der Ästhetik und ich glaube, wäre diese Musik nicht gleichzeitig so, ja, so unnahbar und nicht von so einer dicken Nebelwand von mir getrennt, ich weiß nicht, ich glaube, das würde mir sogar fast zu intim klingen, also hier in diesem, auf diesen Tagebuchseiten irgendwie zu sitzen und mir das anzuhören. Ich finde diese Songs auch auf Blur, die sind meist, wirken die sehr minimalistisch aufgebaut, also diese sanften, manchmal so improvisiert wirkende Gitarrenparts und dann eine Stimme, die haucht, flüstert, manchmal murmelt, manchmal ist das sehr brüchig, manchmal aber auch etwas klarer, aber auch eben im Nebel versunken, sodass man nicht immer weiß, wovon sie singt. Und dieses sehr Unpolierte, was diese Musik hat, da stehe ich so wahnsinnig drauf. Diese ja, intimen Klangästhetiken, also dass es so manchmal so klingt, als wären so leicht übersteuerte Mikrofone dabei, Aufnahmen, die so klingen, als sind die von irgendeinem weit entfernten, in irgendeinem weit entfernten Schlafzimmer aufgenommen oder irgendeinem Proberaum. Man hört was durch eine Wand vielleicht. Und man, die Kopfhörer sind irgendwie ein Glas, was man so gegen eine Wand hält oder so. Das connectet total mit mir und das schafft so eine unglaubliche Stimmung, die so, ja, irgendwas entstehen lässt, so zwischen Songs und Soundscape, aber hier mittlerweile eben im Gegensatz zu vorherigen Alben viel mehr in den Song hineinragt. Und ich finde, Blur macht für mich auch deutlich, dass ja Musik, die mit so ganz zarten Fragezeichen spielt, wie sie hier, bei der so Stimmen und Instrumente eben so im Nebel verschwinden, dass das sowas ist, was am nachhaltigsten mir resoniert und so wirklich unter die Haut geht, was da wirklich zwischen diesen einzelnen Gitarrenanschlägen passiert. Also genau da, wo so dieser leichte, so ausfadende Hall, also in dieser, wie erkläre ich das, also in dieser halben Sekunde, wo der Hall nachlässt, bevor es dann wieder weitergeht, dass da eigentlich so die meisten Emotionen transportiert werden oder Botschaften versteckt liegen oder zumindest das bei mir ankommt und bei mir im Kopf und überhaupt in mir so viel anstellt und anrichtet. Keine Ahnung, dass diese knappe Dreiviertelstunde so Doomy, Nebelvolk und so Geisterballaden, nenne ich das mal, dass man sich da halt einfach so gut bequem machen kann. Und natürlich ist das sehr verwandt, vielleicht mit einer Liz Harris, einer Grouper. Das ist jetzt nicht so weit weg, ist aber auch wirklich, also viel bessere Referenzen kann man gar nicht ausrufen, wenn es um diese Art von Musik geht, weil Grouper einfach eine Meisterin in diesem Genre ist. Das ist, finde ich, so krass gut und wie sich diese mehr so in die Songrichtung wandernden, also vorher hat sie oft auch so Miniaturen und Skizzen gehabt, auch auf ihrem Vorgänger Blue Car, und hier geht das alles so ein bisschen in eine Songrichtung, unter anderem auch, weil sie einige Songs mit Oliver Coates aufgenommen hat, das ist ein Musikkollege von ihr, der Cello spielt und man auch das Instrument auf ein paar Tracks hört, inklusive auf dem Highlight Gown, das auch auf die Playlist gekommen ist. Und das ist Musik, die mich so völlig einnimmt und wo ich sage, okay, mag ja sein, dass der Sommer vorbei ist, dass der Urlaub vorbei ist. Gestern wollte ich mich noch an den Strand legen, aber wenn ich diese Musik höre, dann kann ich es eigentlich kaum erwarten, dass hier die ganze Welt zu genebelt und verregnet vor sich hinzieht. Ich weiß es nicht. Also das ist auf eine Art einfach gigantisch große Musik, aber halt so intim und so, ja, vernebelt, verletzlich. Das ist für mich der absolute Wahnsinn. Und mindestens, also das Album des Monats sowieso, aber vielleicht auch das Album des Jahres. Kannst du damit was anfangen?
Ja, also ich habe jetzt mal, als du eben meintest, dass es bei dir gerade auf der 2 ist, mal geguckt, wo es bei mir steht. Und bei mir steht es gerade auf der 27.
Aber das ja, ist, ja, ja, ja.
Ist aber ja das obere Drittel, ne, in der fiktiven Top 100. Und was ich mal prophezeie, ist, dass ich glaube, dass es auch noch ein paar Plätze nach oben klettern wird, weil ich habe den Fehler gemacht, dass ich das beim ersten Mal über eine Box gehört habe und nicht über Kopfhörer. Mhm. Mhm. Und dann ist es ein bisschen verpufft, weil ich einfach dann auch nicht so mit dem vollen Ohr da war, dass das Album verdient gehabt hätte. Und dann habe ich es noch ein paar Mal mit Kopfhörern gehört und dann hat es mich auch sehr eingenommen. Also meine größte Assoziation war auch das, was du schon gesagt hast, so geisterhaft. Also es hat mir auch Unbehagen bereitet, ehrlich gesagt, aber im Guten. Also das darf ja auch Musik. Ich finde es interessant, dass sie aus Schottland, also dass sie in Glasgow ist. Warst du schon mal in Schottland?
Nee, leider nicht.
Also so fühlt sich das an, finde ich zumindest. Also ich war
vielleicht musst du diese Musik machen, wenn du da wohnst.
Vielleicht. Also ich bin jetzt keine Schottland-Expertin, um Gottes Willen. Ich war auch nur einmal da und das eine Woche und eben die Hälfte der Woche in Edinburgh und die andere Woche in Glasgow. Und da war das Wetter dann teilweise auch schon so ein bisschen vernebelt und windig. Und also genau so, wie diese Musik klingt, so fühlen sich die schottischen Städte für mich auch an. Und deswegen finde ich das total schön, dass sich das dann so in meinem Kopf auch so passend zusammengefügt hat. Für mich ist es so ein bisschen, als ob man irgendwie in so eine Bar geht und da ein Konzert stattfindet, von dem man gar nichts wusste. Und man sitzt dann da und hört sich das an. Und man sitzt aber auch eigentlich relativ weit hinten in der Bar. Also diese Produktion ist ja so wahnsinnig gut gemacht, weil es ja so nach hinten geschraubt ist, dieser ganze Sound. Also es ist ja wirklich, als ob sie, obwohl es so intim ist, als ob sie neben dir sitzen würde, aber eigentlich ja auch nicht direkt neben dir, eher so 3-4 Stühle weiter.
Ja, ja, genau. Genau.
Ich finde das unglaublich berührend, also eben im positiven Sinne, aber auch ein bisschen im negativen Sinne. Es gibt ja auch so Musik, und ich finde, da fällt dieses Album auch rein, die so intim ist, dass es einem eben auch schon so ein bisschen unangenehm ist, als ob man so aus Versehen in so eine sehr intime Situation hineinstolpert, in die man nicht reingehört. Ne? Genau, also genau, das passt dann auch zum Glas an der Wand. Es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich habe auch ein bisschen an Cat Power gedacht, ehrlich gesagt, auch wenn die natürlich ein bisschen mehr auf die 12 geht.
Ja, voll.
Aber so die Art, wie sie singt, also wenn jetzt Cat Power so introvertierter daher käme, sage ich mal, und die Produktion auch ein bisschen weniger opulent ist, in Anführungszeichen. Das hat mich schon ein bisschen daran erinnert. Also wirklich, ja, also passt einfach perfekt auch in diesen Monat. Es war für mich so ein Album, wie du sagst, wo ich gedacht habe, alles da. Also der Herbst ist da, er ist auch tatsächlich da hier. Deswegen hat das auch perfekt bei mir jetzt einfach in die Stimmung gepasst. Und ich glaube, das werde ich noch sehr, sehr oft hören für den Verlauf des Jahres, das Album.
Ja, das freut mich auf jeden Fall. Also ich kann jetzt schon mal prophezeien, dass wenn wir unsere Jahresendfolge machen, dass es in irgendeiner Form da auftauchen wird. Das geht gar nicht anders. Und das ist so, natürlich ist das Musik, die mich auf eine Art umarmt, aber gleichzeitig ist das eine super kalte Umarmung. Und ich weiß gar nicht, ob ich nicht die Musik umarmen sollte, ob es nicht andersrum ist. Irgendwie, weiß ich nicht, es braucht halt so, ja, dieser ganze Hall, diese Dunkelheit, dieser Nebel, das hat was wirklich sehr Kühles, aber irgendwo was sehr Verstandenes auf eine Art. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung, aber das ist wirklich Wahnsinn. Und das, ich finde hier noch was anderes, wir haben das ja auch manchmal, also ich habe mich auf dieses Album auch wirklich lange gefreut. Also das wurde ja schon vor, was weiß ich, 4 Monaten angekündigt oder so, 1-2 Songs gehört und alles. Und ich mochte auch ihre letzten Platten und verfolge sie auch schon einige Jahre und habe da wirklich Hoffnung reingelegt in diese Platte. Und es ist ja schon oft so, dass man dann sagt so, ja, ist ja ganz nett, aber ich habe es mir besser vorgestellt oder mir besser gewünscht. Und dass die jetzt genau das liefert, mehr oder weniger, ohne jetzt genau zu wissen, wie jeder Song klingt, oder du weißt vielleicht, was ich meine, aber dass wirklich genau das dabei rauskommt, was ich von dieser Platte haben wollte, finde ich, ist ein großes Gefühl, weil das gibt's gar nicht so oft, finde ich, sondern man wird dann eher positiv überrascht voll. Oder von was man noch nicht kannte, aber dass man sich auf eine Platte freut und die dann das wirklich auch mindestens so gut abliefert, wie man das sich gewünscht hat, ist schon ein kleines Ereignis. Track 17 Playlist zum Podcast, das ist unsere Playlist, die in den Shownotes verlinkt ist, die findet ihr auch unter dem Namen ganz normal auf Spotify, da sind alle Songs drin, die jemals in diesem Podcast besprochen worden sind, beziehungsweise die es dann auch auf Spotify gibt, aber das sind fast alle, sowie alle Folgen unseres Podcasts, also da kann man sich schon mal ein paar Wochen mit beschäftigen, wenn man da reinspringt und da gibt es dann eben die jeweils 17 Vorstellungen des Monats, also 5 haben wir ja ein bisschen ausführlicher, so wie gerade Joanne Robertson. Und dann eben noch 12, die wir ein bisschen kompakter halten. Was sind denn die ersten beiden, die du noch dabei hast?
Ja, ich habe als erstes auch was aus Großbritannien dabei, auch ein bisschen gloomy, aber in der komplett anderen Definition als jetzt gerade Joanne Robertson. Und zwar die EP Skepta Fred von Fred Again und Skepta, überraschenderweise.
Das ist auf jeden Fall ein
ist krass, ne?
Mutwechsel hier gerade, ja.
Genau, also das ist, glaube ich, eine EP, die an den meisten Leuten sicherlich nicht komplett vorbeigeflogen ist, weil das ja schon ein relativ krasses Matchup aus britischer Musikperspektive ist. Skepta seines Zeichens ja Grime komplett mitgeprägt und Fred Again kann man bestimmt viel von halten. Ich glaube, da gibt's jetzt auch ein paar Bewegungen, die ihn durchaus mittlerweile kritisch sehen. Und ich glaube, das bringt's auch mal ein bisschen mit sich, wenn man jetzt sehr erfolgreich ist, dass dann das auch vielleicht vom Sound sich in eine Richtung entwickelt, die dann nicht jeder unbedingt so mitgeht. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass Fred Again momentan so im elektronischen Bereich in Großbritannien sicherlich ein Name ist, an dem man irgendwie nicht vorbeikommt, ob man nun will oder nicht. Und auf der EP strengen sie jetzt im Prinzip an, dass sie diese beiden Welten vereinen. Also einerseits eben Skepta's Grime und andererseits die, ja, ich sag einfach mal Beats von Fred Again, der da Dubstep reinwirft, der da Bass reinwirft, der da aber auch eben so klassische Grime-Sounds reinwirft. Und das funktioniert unglaublich gut, wie ich finde. Also ich hätte das eigentlich ein bisschen ruckeliger erwartet, aber das klingt so, als ob sie beide irgendwie nie was anderes gemacht hätten, als miteinander Musik zu machen. Victory Lap ist ein Song, der da mit drauf ist, der davor schon veröffentlicht war und würde ich sagen, dann doch schon auch durchaus hohe Wellen geschlagen hat. Also das ist mir schon viel jetzt im Internet über den Weg gelaufen als Song des Jahres-Contester. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mitgehen. Ich finde ihn aber auch trotzdem richtig, richtig stark. Aber die EP hat auch ein paar introvertiertere Töne zu bieten. Zum Beispiel jetzt beim Song London, den ich auch auf die Playlist gepackt habe. Aber insgesamt sicherlich mit einem großen Auge auf den Club. Und das galante Überleitung gilt auch für Tim Reaper. Auch aus Großbritannien. Der ist im Bereich Jungle unterwegs. Ich versuche immer so ein bisschen up-to-date zu bleiben, wenn er was rausbringt. Das ist gar nicht so einfach, weil der unglaublich viel rausbringt. Jetzt eine quasi namenlose EP rausgebracht, die einfach den Titel der vier Songs trägt, die auf ihm drauf sind, nämlich Pear Shape, Fog of War, Pufferfish und Mixed Bag. Ich finde das immer ganz witzig, die hat ganz wenig Resonanz erhalten, obwohl die halt logischerweise für mich richtig gut ist. Ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass da einfach so viel kommt von dem, also dass das gar nicht mehr so, dass da pro EP einfach nicht mehr so viel Resonanz bei rausspringen kann, wenn man gefühlt alle 5 Minuten was raushaut. Also dementsprechend erfindet diese EP auch das Rad nicht neu. Da ist jetzt nichts, was man nicht schon mal irgendwie so in der Art gehört hätte. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm, weil das für mich auf so einem konstant hohen Niveau ist, was Tim Reaper raushaut. Und auch da eben wirklich super, super coole Jungle-Beats, Breakbeats, also so Sachen, wenn man sich die EP anhört, wie gesagt, wird nichts dabei sein, wo man denkt, wow, das habe ich jetzt noch nie in meinem Leben so gehört. Aber mich bringt's einfach in so eine gute Stimmung, weil mich das so an diese Kellerclubs in den 10er Jahren erinnert, wo dann irgendwie so ab 3 Uhr dann so diese düsteren Jungle-Sachen, Dubstep-Sachen liefen. Man kann da einfach richtig drin versinken, finde ich. Und auf der Playlist ist dann der Song Pufferfish.
Hm. Ja, wie angekündigt, starte ich jetzt mit Famous rein. Die vermutlich letzte, wenn nicht vorletzte, es soll ja noch ein Song kommen, Möglichkeit, hier was in den Podcast zu schleusen aus ihrer Abschiedssingle, der Song Revelation. Und dann I See You Too von Tops, ihr neues Album Bury the Key, hätte hier auch ohne Probleme in den Hauptteil der Sendung kommen können. Ich mag die einfach total gerne. Die sind jetzt seit 13 Jahren für mich zuverlässig in allem, was sie tun. Also ihr letztes Album I Feel Alive ist auch schon 5 Jahre her, hat so dieses pastellige auf dem Balkon stehen im Frühling der 60er Jahre sehr gut hinbekommen. Und die neue, auch sehr, sehr gute Platte, arbeitet eher mit so schwitzigen, glamourösen, nächtlichen 70er Jahre Sounds. Und das können die einfach richtig gut. Und ich, die haben was sehr Uniques an sich und das seit 13 Jahren. Und das auf sehr hohem Niveau. Da wäre ich auch traurig, wenn die sagen würden, nee, wir lassen es mal, weil die sind auch auf ihrem Höhepunkt gerade. Tolles, tolles Album und I See You Too ist hier dann der Song der Wahl für die Playlist.
Ja, letztes Jahr, als ich neu im Podcast war, habe ich jedes Mal, wenn mir ein Mikro vor die Nase gestellt wurde, gesagt, dass ich mit IDM so ein paar Probleme habe. Und dieses Jahr bringe ich in jede Folge ein IDM-Album gefühlt. So auch jetzt. Und es ist wieder jemand, den ich davor gar nicht so auf dem Schirm hatte, naturgemäß, und den ich auch nicht kannte. Und zwar der Produzent Linen. Wir haben uns jetzt im Vorfeld der Aufnahme auf diese Aussprache geeinigt.
Wir haben einen Profi-Tipp bekommen.
Wir haben einen Profi-Tipp bekommen, der aber durchaus falsch sein kann. Also wenn die Aussprache falsch ist, dann weist uns gerne darauf hin und dann korrigieren wir das dann gerne in der nächsten Folge.
Dann rügen wir den Profi.
So ist es nämlich. Hinter dem Pseudonym steckt Connor Mackey aus Chicago. Das ist sein zweites Album, was jetzt rausgekommen ist mit dem Titel Ike Sona. Ich hoffe, auch das spreche ich richtig aus. Ich muss jetzt auch direkt gestehen, ich muss immer an Deo denken, ne? Wenn ich jetzt diesen Titel sehe.
Musste ich auch,
schlimm,
ja.
Weil das, okay, gut. Weil das Album ist wirklich, wirklich toll und hat es eigentlich nicht verdient, dass man dann an Deo denkt. Das Erstlingswerk von ihm, das kam 2022 rauf, Lexikon hieß das, kam auf Super raus, da ist jetzt Ike Sona auch erschienen. Und das erste Album Lexikon, das hat mir auch schon ziemlich gut gefallen. Ich bin ja ein großer Amon Tobin-Fan, mich hat das so ein bisschen daran erinnert, das hatte auch nämlich sowas so bisschen diffuse Art davon, so IDM-Elemente einzustreuen, Breaks, irgendwie so ploppende Synths und so weiter. Also irgendwie hat es mich so ein bisschen daran erinnert und es war ein gutes Album, aber ja, nothing to write home about, sagt man auf Englisch. Also das wäre jetzt nichts, was ich heute in die große Besprechung mit reingenommen hätte. Aber anders ist es jetzt bei dem zweiten Album Ixona, das so eine ganz eigene Welt irgendwie für sich entwirft. Und ich finde diese Welt unglaublich spannend. Da ist so ein bisschen Acid drin, da sind so Breaks drin, Vocal Samples, ein bisschen Knistern. Es dreht sich alles, es macht mal hier und da ein Looping und es entwickelt sich so in alle möglichen Richtungen, hat aber trotzdem immer so eine gewisse, ja, ich möchte jetzt gar nicht sagen Begrenzung, weil das klingt ja irgendwie so negativ, aber es weiß genau, was es kann und was es will und geht genau die Wege, die es gehen möchte. Es ist ein, wie ich finde, sehr selbstbewusstes Album und ich finde es unglaublich gut hörbar, weil es sich nicht versperrt. Also es ist so eine Welt, die er da entwirft, die ihre Tür ganz weit aufmacht für alle, die diese Tür durchschreiten wollen, die sich nicht unnötig kompliziert macht, sondern die komplex ist, aber trotzdem total zugänglich dabei bleibt, finde ich. Also der Opener zum Beispiel, Nobody Knows Me heißt der, das sind so lasche Vocals, die er da verarbeitet. Das sind so zugängliche UK-Versatzstücke, so UK Garage, UK Bass, was ja dann doch eher auch Genres sind, in die man eher reinkommt als jetzt vielleicht so ein IDM.
Das ist ein 2009er Mount Kimby-Track, mit dem er direkt einsteigt. Das sind alles so wohlbekannte, wohlklingende, warme Sounds, da war ich sofort begeistert.
Genau, und dann kommt aber direkt im Anschluss so ein Song wie Roll 5321, der ist auch auf der Playlist, wo es dann total so, wo der Fokus total shiftet auf so Percussions, wo es total so im Unterbau in so Breakbeats geht und wo es so vor sich hin stolpert. Und das funktioniert aber total. Also es ist nicht so, dass man dann in den zweiten Song geht und denkt, was passiert denn jetzt, ne? Sondern das geht total logisch ineinander über. Und das finde ich super faszinierend. Ich finde, man hört auf dem ganzen Album auch total raus, dass dieser Mann sich unglaublich gut mit Musik auskennt, also dass der genau weiß, wo er was hinsetzt, dass da nichts aus Versehen irgendwo landet. Und was mich auch wirklich begeistert hat, ist, wie er die Snares so einbaut, weil die sind so weit vorne und das habe ich dieses Jahr wenig gehört, also weil logischerweise ist ja oft auch einfach dann die Bassdrum so ein bisschen, also der Bass, ne, stärker so drin, die tiefen Percussions sind dann irgendwie ein bisschen prominenter und das ist hier gar nicht so, also es geht dann auch eigentlich so schön in diese kurzen, snappigen Sachen. Er hat, also Conor Mackey hat im Vorfeld zu dem Album erklärt, dass dieser Name Ixona der Name der Welt ist, in der sich diese Musik abspielt. Und das finde ich total spannend. Also, dass man das so entwirft, so als so Mikrokosmos. Ich hatte in der letzten Folge, in der Kurzbesprechung zumindest, eine EP von Masha dabei, die das auch so ein bisschen so angelegt hatte. Ihre EP, wo sie gesagt hat, das ist so ihre eigene kleine Welt, ihre Traumwelt. Bei der EP war das alles so wobbelig und so endlos und das hat sich so angefühlt wie so ein Trampolin, also wenn man drauf fällt, man weiß gar nicht, in welche Richtung man fliegt und das ist bei Ixona jetzt so anders, weil das ist auch so eine Welt für sich, aber die endet halt irgendwie, also die hat auch so einen Himmel, wie so ein Planet irgendwie, finde ich, also das ist so ein organisches Ganzes und ja, voll schwer zu erklären, also da habe ich nie das Gefühl, dass es mich irgendwo hinschubst und dass ich gar nicht weiß, was als nächstes passiert. Das kann man schon erahnen und es ist aber trotzdem immer super, super spannend. Und was ich auch noch total cool fand, ein Gedanke, den ich so noch nie hatte, hat jetzt auch gar nichts so mit dem Album zu tun, ist mir nur über den Weg gelaufen, als ich über Lennon ein bisschen nachgelesen habe. Er hat erzählt, dass wenn er klassische Instrumente hört, also Gitarre, Geige, Klavier, dass er immer in seinem Kopf quasi dieses Bild abrufen kann, wie dieser Ton physisch erzeugt wurde. Also, dass man sich vorstellen kann, wie die Klaviertaste gespielt wird. Und dass er das spannend findet an so elektronischer Musik, dass quasi bei diesen Tönen, die da gespielt werden, diese physische Bewegung, dieser Ablauf in der physischen Welt ja gar nicht existent ist. Also, dass es eigentlich so ist, als ob aus so einer Parallelwelt, aus so einer ja, Geisterwelt irgendwie so Musik rüberkommt, die gar keinen Ursprung hat. Ich finde das so einen faszinierenden Gedanken, den ich so noch nie hatte. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das Album des Jahres für mich ist, aber zumindest dieses Hören von dem Album mit dem Wissen über das, was er da sich denkt, hat für mich die Art, wie ich elektronische Musik höre, komplett erneuert. Also ich höre das jetzt, seit ich dieses Album kenne und seit ich seine Interviews gelesen habe, höre ich die Musik nochmal ganz anders irgendwie, weil ich das nochmal faszinierender finde, wo das eigentlich herkommt. Also das hat für mich irgendwie das nochmal auf so eine kindliche Art ganz neu aufgemacht. Und allein deswegen finde ich das schon ein super spannendes Projekt. Er hat erzählt, dass er momentan Americana und Folk-Platten sammelt und sich vorgenommen hat, die ein bisschen zu zerwursteln und dann für den nächsten Release zu verwenden. Also ich bin wirklich gespannt, was dann da als nächstes kommt, weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das dann funktioniert. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass es klappen kann. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, das bisschen weißt du das ja schon. Also ich nenne es jetzt mal Vorgespräch, nein, wie nennt man das? In unserer privaten Korrespondenz, würde ich das jetzt mal so sagen.
Mit Brieftaufe.
Genau. Habe ich dir ja schon geschrieben, also sowas in der Art von Yeah. Nein, ich hätte die Platte auch in die Folge genommen. So einfach ist es. Deswegen haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist oder wäre. Dementsprechend können wir ja auf dem Papier keine größere Übereinstimmung bis jetzt gehabt haben. Selbst wenn man sagen würde, jemand bringt ein Album mit und die andere Person findet das auch absolut grandios, das ist natürlich auch dann eine Übereinstimmung. Aber in dem Fall schon so eine vorgelagerte, ne, dass man sagt so, ja, ich hätte es auf jeden Fall auch mitgebracht. Grandios, ich kannte den Typen vorher auch noch nicht. Hab das Album, das stand in irgendeiner Release-Liste und da hat mir diese Kurzbeschreibung eigentlich ganz gut gefallen und da habe ich mir gedacht, hörst du mal rein und dann, ja, okay, also Hear Me Out, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit weg, aber das ist jetzt ein neuer Gedanke, den ich erst heute hatte, weil ich habe heute ein Video gesehen, in dem ein Typ davon gesprochen hat, dass es in GTA 3, also bist du noch da?
Oha.
In Grand Theft Auto 3 so spezielle Orte gibt, wo es so um so diese, die vergessene Atmosphäre oder sowas von GTA 3. Also so, sag ich mal, so ein bisschen so Lost Places, aber in Videospielen. Und gerade in älteren Videospielen vielleicht Orte, die gar nicht so richtig dafür gedacht waren, dass man da viel macht, sondern und gerade in so sehr weitläufigen Spielen wie GTA gibt es dann eben einige Orte, an die du nur gelangst, wenn du wirklich danach suchst. Oder wenn du wirklich irgendwo sagst, hier ist nichts zu tun, aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Oder ich fahre jetzt einfach mal weiter. Und ich mag das in Spielen, wenn man Karten und Maps ausreizt, um einfach mal zu schauen, was ist da noch. Selbst wenn ich nichts tun kann, aber mich dahin zu stellen, einfach weil ich es kann. Und darüber nachzudenken, was jetzt gerade los ist oder was im Leben wieder abgeht oder so. Und ich musste dann trotzdem auch an dieses Album wieder denken, an das ich sehr viel gedacht habe in den letzten Wochen, weil ich sehr viel gehört habe, dass das für mich eine Platte ist, die so einen gewissen Entdeckerdrang in mir weckt. Zum einen, weil einfach sehr viele verschiedene Sub-Genres hier auftauchen. Das heißt, ich kann mich in jedem Song etwas neu verlieren und dann eben darüber nachdenken, was hier so alles passiert. Und zum anderen, weil die Musik selber so eine wahnsinnig, ja, luftige Stimmung irgendwie hat, dass man so richtig da reintreten kann, um da so rumzulaufen, um mal zu schauen, was hier so los ist. Und für mich ist das so wie so eine begehbare Platte, in die ich halt reinsteige, um mir diese Sounds anzuschauen und mich dann auch, je nachdem, in welchem Durchgang ich mich gerade befinde, mit einem anderen Sound zu beschäftigen und woanders meinen Fokus drauf zu legen. Und deswegen bin ich darauf, auf diese Verbindung irgendwie gekommen, weil das für mich so ein sehr entdeckungswürdiges Album ist, in dem ich gerne Zeit verbringe und in dem ich mich gerne bewege, um mich auf andere Dinge zu fokussieren und eben auch auf Dinge zu achten, auf die ich nur achte, weil ich mir extra vornehme, darauf zu achten, ohne dass das Album das unbedingt von mir will. Also quasi so wie das Spiel nicht unbedingt von mir will, dass ich da hinfahre. Und so höre ich das und so habe ich auch einfach so einen krassen Wiederhörwert bei diesem Album. Und gerade bei diesem sehr verspielt, verspultem, knusprig, warm klingenden, sag ich mal, was so ein bisschen an der Grenze zu es gibt ja dieses Unwort Folktronica, was man damals bei Fortet so gesagt hat, was aber dann viel auch in diese Early 2010er Sounds reingeht, da gab es halt super viele dieser Platten und das ist jetzt, einfach immer seltener geworden. Für mich hat das gar nicht viel mit IDM zu tun, ehrlich gesagt. Das höre ich gar nicht so richtig raus. Aber ich kann trotzdem bei manchen Tracks das schon wieder verstehen, weil es ja einfach so abwechslungsreich ist, dass es eben Tracks gibt, die das so ein bisschen eher herausfordern. Ich war dann irgendwie bei so einigen dieser ganzen LA-Beat-Menschen, die so Anfang der 10er Jahre Musik rausgebracht haben, die so aus so instrumentellen Hip-Hop irgendwie kommen, aber gleichzeitig dann so post-Bass-mäßig am Start waren, aber dann auch so einen gewissen Pop-Appeal hatten. Und das hat diese Platte auch irgendwie. Also sag ich mal so für Menschen, die 2011 Mixtapes gemacht haben, wo erstmal so ein Toro y Moi-Song losgeht, aber am Ende muss noch was für einen Tanzboden kommen. Gleichzeitig hat die Platte ja auch sowas super hübsch, so mechanisches, maschinelles. Also es gibt ja dann eben Tracks, wo es dann plötzlich so ein bisschen so nach Ortega klingt, was ich sehr wüst finde. Und dieses Album, ja, das, da sind wir wieder bei diesem Entdecken. Das löst halt total viel aus. Das kann man dann für so Referenzspielerei halten, dem irgendwas Identitätsloses vorwerfen. Aber ich finde, das geht total vorbei an dem, was dieses Album ausmacht. Und das Album, das, da ist so viel los. Und das macht so viel Spaß. Und das ist so ein sehr warmes, so comfy Album oder so, sondern ja, keine Ahnung, also Nobody Knows Me natürlich nochmal, ne, also diese Vocal Snippets, da war ich halt einfach, da bin ich halt voll zu Hause bei dieser Art von Musik, wo ich wirklich so an Mount Kimby schon wieder denken musste, gerade wie mit den Vocal Snippets da gearbeitet wird, dann dieses super, dieses, weiß ich nicht, als würde die Musik die ganze Zeit in so ein Wasserglas fallen und dann diese Klanghölzer da entlang schaben oder so. Und dann hast du gleichzeitig trotzdem wieder so, ich glaube, aber auf dem dritten Track, wo du dann sowas richtig Bratziges, Stompiges hast oder so. Also da ist so viel los und super. Also ich bin auch sehr begeistert von der Platte und die ist jetzt quasi doppelt in der Sendung gelandet, weil die ist wirklich gut.
Ich finde es lustig, dass wir dann eigentlich, auch wenn wir jetzt sehr unterschiedliche Worte verwendet haben, aber eigentlich ja doch irgendwie, glaube ich, dann doch recht ähnliche Assoziationen ja haben, ne? Also dieses Entdecker-mäßige, jetzt wenn der Vergleich mit GTA 3, um den nochmal aufzugreifen, wenn du dann da rumläufst und Orte entdeckst, die vielleicht gar nicht die waren, die man sich im Programmieren des Spiels so als Hauptort gedacht hat. Aber trotzdem hat ja dieses Spiel eben diesen Rahmen, ne, in dem du dich dann bewegst. Und vielleicht ist das halt dann das, was ich vorhin meinte, so, es hat irgendwie gefühlt, hat es halt so einen Rahmen. Also ist nicht, dass es einen aufhalten würde, aber es weiß halt einfach, was es beinhaltet, sage ich jetzt mal, ne? Und darin kannst du dich dann verlieren. Ne? Also es gibt dir keinen Weg vor, aber es ist jetzt auch nicht so willkürlich, was geschieht. Also ja, einfach ein tolles Album. Bin wirklich begeistert.
Same, same. Weiter geht's mit Friend von James Kay. Und wir befinden uns jetzt in einer ja retrofuturistischen Parallelwelt, würde ich mal sagen, einer retrofuturistischen Dream-Pop-Parallelwelt. Die New Yorkerin Jamie Kressner, die eben als James Kay Musik macht, Musik, die man meiner Meinung nach auf jeden Fall gehört haben sollte. Vorhin zufälligerweise das Joanne Robertson Album erschien auch auf 1893 und das Label ist, glaube ich, wenn ich jetzt mal alle Folgen durchgehen würde, es taucht hier so mit am häufigsten auf, einfach weil damit die aufregendste Musik passiert. Das ist eben dieses Label aus Manchester und gerade so in den Anfangsjahren hat das bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen, weil es sich so sehr mit abseitiger Clubmusik beschäftigt. Das macht es auch immer noch. Es gab viele wüste Breaks, verschrobenen Techno und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist der Fokus in letzter Zeit deutlich stärker bei so spannender alternativer Musik, alternativen Pop-Entwürfen. Und ich glaube, alternativer Pop ist so ein bisschen die Umschreibung, die für das neue Album von James Kay, Friend, hier so am besten passt. Natürlich müssen auch hier so die Anführungszeichen um das Wort Pop gelegt werden, beziehungsweise die muss man irgendwie immer mitdenken. Denn jetzt das dritte Album, sie hat aber auch einige EPs und Singles veröffentlicht, eben von der New Yorkerin, das ist trotzdem in den Randbezirken zu Hause, also auch an den Rändern der GTA 3 Map würde man hier dann dazu tanzen. Sie ist auf jeden Fall seit über einem Jahrzehnt auch Teil so einer New Yorker Underground-Szene, kollaboriert auch mit Leuten wie Huaca S oder Yves Tumor, aber veröffentlicht auch eben seit vielen, vielen Jahren eigene Musik und die war auch mal fragmentarisch, mehr Skizze als Song, also auch so ein bisschen wie bei Joanne Robertson, hat sich aber so krass weiterentwickelt und hat jetzt einen wunderbaren Stil gefunden, also auch viele verwaschene Sounds, wie sie mit ihrer Stimme arbeitet, wie sie mit Effekten arbeitet. Und das ist auf Platten wie Pet oder Random Girl hat das schon wahnsinnig gut funktioniert, aber dieses einstündige Album ist, finde ich, auch keine Minute zu kurz, keine Minute zu lang. Das ist da, wo sich Melodien rumtreiben, wenn sie auf der Suche sind nach Beats, mit denen man eben ein bisschen mehr anstellen kann, als nur irgendwie einen Ohrwurm ins Ziel zu bringen. Gleichzeitig ist das irgendwie so weird trendbewusst, aber auch nostalgisch. Also dieses Album schreit für mich Y2K auf eine Art. Gleichzeitig ist das aber auch Bedroom-Indie und Hyperpop zugleich. Also es schwingt zwischen aktuellen, zukünftigen wie vergangenen Stilen und Genres hin und her. Also es wirkt zugleich super modern, schielt aber trotzdem ja auf so ein Nostalgiegefühl oder so dazu. Ich finde es ganz großartig. Kannst du damit was anfangen?
Ja, also um mal bei der Jahresliste zu bleiben, um zu spoilern, da ist es bei mir gerade auf Platz 4. Also das hat mir wirklich, wirklich, wirklich extrem gut gefallen. Vieles, was wir jetzt eben bei Joanne Robertson gesprochen haben, habe ich irgendwie vom Vibe auch hier gehabt, aber halt ohne dieses Creepige, sondern eher so in so einer Happy-Geister-Welt,
ja,
für mich.
Ja, also, so ein bisschen euphorischer, ne? Alles.
Genau, also irgendwie in so einer, ja, es gibt es denn ein Wort so für dieses Ethereal? Gibt es dafür ein deutsches Wort? Ich denke immer so Ethereal.
Ethereal.
Ethereal. Also so eine ethereale, parallele Geisterwelt, wo alle happy sind. Ja, obwohl, das stimmt jetzt auch nicht, weil so ist die Musik jetzt auch nicht. Es ist nicht so happy.
Es gibt so Ausreißer, ne? Aber ja.
Ja, genau. Aber es ist halt nicht so, nicht so angsteinflößend, finde ich, wie Joanne Robertson. Ne? Also genau, Cocteau Twins, das war für mich so wirklich der die Assoziation Nummer eins. Ich habe auch ein bisschen hier und da, habe ich aber ehrlich gesagt bei allen drei Alben von dir, ein bisschen auch an Beth Gibbons von letztem Jahr gedacht. Aber eher so in ihrem Vortrag, also wie sie es vorträgt. Ich bin ja total Fan von so hohen Frauenstimmen. Ich mag das so gerne. Irgendwie gibt mir das sowas, ich weiß nicht. Also die Art, wie sie singt, das ist einfach so wunderschön. Also da kann ich nicht mal so viele Worte verlieren. Es ist einfach nur wunderschön, finde ich, wie sie singt. Also es ist nicht besonders deep, aber das ist für mich eigentlich, was es mir sehr einfach gemacht hat, dieses Album zu mögen. Und was dann drumherum passiert, das ist für mich halt auch einfach super faszinierend gewesen. Also wie sie so mit Sound, mit Raum auch spielt, also mit so hörbarem Raum, mit Klängen. Auch hier weiß ich jetzt nicht, ob du es in dem Fall als IDM wahrnehmen würdest oder nicht. Idea 2, der Song, das ist für mich der Song, der mir am besten gefallen hat.
Mhm. Habe ich voll daraus gehört.
Okay, gut, weil ich finde nämlich, das ist auch nochmal so eine interessante Interpretation einfach von so verschiedenen Einflüssen und wie man sie zusammenbringt. Also, dass man sie so zusammenweben kann, dass das funktioniert, dass du so IDM, so ein IDM-Beat drunter hast, der dann irgendwie immer so abbricht und sich irgendwie so stellenweise wiederholt, dann wieder weitermacht und so ein bisschen kaputt wirkt hier und da, aber halt irgendwie auch nicht, weil er ja immer genau das tut, was er auch tun soll. Und darüber dann diese so organische Stimme, die eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Und es funktioniert einfach. Also ja, es ist ein Album, das eine unglaubliche Atmosphäre für mich ausstrahlt. Und das könnte ich den ganzen Tag hören. Also das könnte ich wirklich von morgens bis abends hören. Und es wird mir nicht langweilig werden. Also das wird für mich vielleicht auch nicht das Album des Jahres. Aber wenn es in vielen Listen das Album des Jahres wäre, könnte ich das sehr gut verstehen. Ich finde, das klingt auch extrem, also auch wenn das so ein Y2K-Vibe hat, klingt das für mich extrem nach 2025, auch von dem, was jetzt gerade dieses Jahr auch passiert, so mit Trip-Hop-Revival und eben dieses Ethereale, was auf vielen Alben einfach auch gerade so ein bisschen en vogue ist. Und sie macht das halt auf eine Art, aber die total ihr zu eigen ist. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, weil es gerade vielleicht, weil manche Sachen davon irgendwie gerade im Trend liegen, sondern sie macht es so, wie sie es will. Und das
und auch schon lange
trifft
so.
Aber so einen Zeitgeist. Ja, genau, genau. Ne?
Also das ist jetzt
aber
nichts
halt
Neues
so einen Zeitgeist,
bei ihr.
Finde ich.
Ja. Genau. ID2 habe ich auch extra nochmal rausgeschrieben, weil ich halt finde, dass das irgendwie so eine Art von Ballade ist, aber dann trotzdem so ein knarziger IDM-Track da so vor sich hin blubbert, und das ist so eine geile Mischung. Auf Play, so, keine Ahnung, so dieser Noise-Pop, der dann aber plötzlich Bock hat eben auf Trip-Hop, Drum and Bass, Shoegaze auf eine Art. Und dann hat es halt so diesen Retro-Futurismus, also wo das heute ohne das gestern nicht gedacht werden kann und umgekehrt. Und da kriegt sie dann einfach auch die Zeit dafür. Und deswegen finde ich, darf das auch nicht weniger als diese 13 Tracks haben und auch nicht weniger als eine Stunde gehen, weil das da alles seinen Platz braucht. Und finde ich geil. Und das hat natürlich dann eben so diesen Y2K-Touch. Also ich denke mir so, das Album klingt vielleicht so wie ein, ja, wie beschreibt man das? Wie so ein dunkelblau-silbriger, transparenter iMac aus den frühen 2000ern. Das ist ein Album, was man auf seinem, das hatte ich nämlich, auf diesem orangenen Sony Ericsson 850i Walkman-Handy hört, während man dann gerade beim Coden seiner MySpace-Seite ist oder so. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, so in der Art, ja. Da funktioniert es, glaube ich, ganz gut, ja.
Ich habe noch eine kleine feine Haus-EP aus Amsterdam dabei, und zwar Sometime heißt die, vom DJ und Produzenten Roulet. Auch hier, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist jetzt erschienen auf Cecile Records. Es ist ja schon Herbst, wie wir festgestellt haben. Es wird aber hier und da noch mal warm. Hier schon mal der Wetterbericht. Also Samstag zum Beispiel wird es warm. Egal, wann ihr die Folge hört, es wird Samstag warm. Und dann könnt ihr diese EP rausholen, denn die ist wirklich ganz gut geeignet für so spätsommerliche Tage. Also Herbst-Feelings kommen da eher nicht rauf, weil das ist so richtig klassischer Tech-House, Latin-House für den Sommer. Besonders auf dem Song Cabana kommen diese Latin-House-Einflüsse durch. Ich mag das sehr gerne, auch wenn das vielleicht hier und da manchmal so ein bisschen beliebig klingen könnte bei dem einen oder anderen Künstler, Künstlerin. Ich mag es trotzdem voll gerne. Gibt mir immer so ein bisschen FIFA-Vibes irgendwie, weiß auch nicht. Da bin ich, glaube ich, so FIFA-Soundtrack geschädigt, dass
hast ich den neuen Fußball denke. Hast du zufällig, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber hast du vorgestern gab es die Liste für EAFC 26 für den Soundtrack. Ich habe viele Namen nicht gekannt. Ich habe auch noch nicht reingehört.
Okay. Nee, habe ich. Aber das ist ja eigentlich, schreit ja nach einer Sonderfolge dann. Nee,
wir müssen nächstes Mal, müssen wir am Anfang bei Zuletzt gehört über den neuen FIFA-Soundtrack sprechen. Für alle, die es nicht wissen, wir haben mal ein Feature aufgenommen zu dem Thema. Das war die erste Folge, die wir zusammen gemacht haben. Und es gibt ja immer ein, zwei so Surprise-Banger, selbst bei den moderneren Soundtracks oder so. Da ist bestimmt was dabei. Hör ich mir auf jeden Fall an.
Ja, guter Tipp, dankeschön. Genau, also sprich, die EP, die haut da auch in eine ähnliche Kerbe. Er macht erst seit 2020 Musik, von daher ist die Diskografie jetzt noch gar nicht so furchtbar lang. So richtig ins Veröffentlichen ist er auch eigentlich erst letztes Jahr gekommen. Die Vorgänger-EPs Distant Face und Daylight heißen die beiden, die kann man auch ruhig auschecken. Ich finde aber die aktuelle EP dann schon mit Abstand am besten. Und eine ganz andere Ecke von elektronischer Musik beackert Al Wooten, der auf seiner neuen EP Crooks so Soundsphären auslotet, würde ich jetzt mal sagen. Ambient, Dub, Noise, also auch hier das, was man bei Al Wooten erwarten würde, tut Al Wooten, aber auf eine Art, die trotzdem immer spannend ist und immer interessant ist. Er war ja dann hier auch schon ein paar Mal im Podcast vertreten, also Holy Tongue ist er ja auch involviert, ne? Hatten wir letztes Jahr dabei. Jetzt ist er unter seinem eigenen Namen wieder äußerst umtriebig, hat jetzt im Januar ja schon die EP Calvinist Hospitality veröffentlicht. Im Juni kam das Album Rhythm Archives, jetzt schon wieder eben eine EP, die er auf dem finnischen Label Sekö veröffentlicht hat, das sehr gut sein soll. Ich habe mich noch nicht so in den Katalog begeben, aber ich weiß nicht, kennst du das Label?
Nur durch diesen Release.
Ah ja, okay. Ja, dann müssen wir uns da vielleicht mal ein bisschen in den Katalog begeben. Mhm. Wenn man diese Art von Musik mag, also sprich experimentelle elektronische Musik, die so ein bisschen spielt und die ein bisschen erkunden will, die auch gerne auf Melodien verzichtet, weil hier sind sie mindestens sparsam gesät, teilweise nicht existent, dann ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben. Hier geht's wirklich um Percussions, hier geht's um verhuschende Geräusche. Und auf die Playlist habe ich, ich sag mal, das Trommel-Experiment Essen gepackt.
Ich würde dich jetzt mal mit nach Australien nehmen, wenn das für dich okay ist.
Sehr gerne.
Ich habe jetzt gleich zweimal Australien für uns. Zum einen Cousin ist mal wieder auf der Playlist, schon lange her. Der hat eine ganz großartige, ja, was ist das, ein Album-EP-Hybrid, ist schwierig zu sagen. 6 Tracks über eine halbe Stunde, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, ist auch wurscht. Ist eine sehr, sehr tolle Platte. Der ist, sehr an seinen Percussions interessiert, gar nicht so weit weg von einem Shackleton. Also das ist eine Platte voller so stickiger Dschungel-Vibe, so spaciger Mitternachts-Downtempo etc. Und da ist eine Menge los und ich mag die Platte sehr gerne. Und No King habe ich mir mal rausgesucht. Das ist für mich so der aufregendste Trommler auf dieser EP, auf diesem Album. Und dann eine alte Bekannte des Podcasts, Carla Dal Forno, schon sehr, sehr häufig hier besprochen, hat jetzt einen Track, Veselka City Lights, Ende November. Das ist möglicherweise zu spät für den Podcast noch, falls wir da nichts mehr besprechen werden. Aber ich möchte es schon mal erwähnen, da erscheint eine Compilation namens Going Back to Sleep. Da ist dann so, ja, Lo-Fi, Twee, DIY, Indie-Pop drauf, und also sehr, sehr betont Kleines musikalisch, auf A Colorful Storm, die halt einfach herausragend sind, diese Compilations da zusammen zu kompilieren. Und ich bin sehr, sehr gehypt, was das angeht. Also das, was man sich schon anhören kann, ist wunderbar. Und die Australierin Carla Dal Forno ist mit einem neuen Song auf dieser Compilation vertreten. Der ist schon draußen und deswegen schmeiße ich den jetzt mal direkt auf die Playlist. Und jetzt sind wir wieder in Deutschland, leider. Tut mir leid.
Wir können aber ruhig noch ein bisschen in Ozeanien bleiben, wenn du möchtest.
Ach ja, stimmt. Es geht nach Neuseeland, ne?
Genau. Was verbindest du mit Neuseeland musikalisch?
Boah, jetzt hast du mich. Nicht viel. Jetzt
ging es mir aber auch.
Sollte ich ja, wahrscheinlich. Genau. Ne? Es gibt vielleicht so ein paar No-Brainer, die einem jetzt nicht einfallen, aber mir fällt nichts ein.
Ja, mir ist auch nichts eingefallen. Also ich habe nämlich in der Vorbereitung auf die Folge immer überlegt, was kenne ich eigentlich aus Neuseeland, und mir ist wirklich nichts eingefallen. Und dann bin ich mal auf mein Radio Music Profil gegangen, da gibt es ja immer diese Weltkarte, ja, wo man so eine Heatmap hat, ne? Und da sind mir dann auch wirklich nur zwei bekanntere Namen über den Weg gelaufen, unter den KünstlerInnen, die ich jetzt bewertet habe zumindest. Das ist einmal Lordi, von der ich das gar nicht wusste, ehrlich gesagt. Und The Naked and Famous. Das waren jetzt eigentlich die einzigen zwei Namen, die ein bisschen bekannter sind, sag ich mal. Ja, von daher kein Land, aus dem jetzt so massenhaft die Releases hierzulande ankommen, würde ich mal sagen. Ich habe nachher auch noch was aus Neuseeland dabei und dann würde ich da auch noch mal kurz was zu sagen zu dem, was ich dann da so drüber gelesen habe, über die Probleme, die Musikszene da so hat. Auf irgendeinem Wege ist mir aber in diesem Monat die Compilation Wild Young Ways von der Band Dead Famous People über den Weg gelaufen, die dementsprechend auch aus Neuseeland kommen, und zwar aus Auckland. Das ist ganz merkwürdige Band, also nicht jetzt von den Mitgliedern, sondern vom Werdegang. Also es ist wirklich ein sehr ungewöhnlicher Werdegang, den ich jetzt gerne hier mal kurz abreißen möchte, weil ich finde, dass auch das diese Compilation zu etwas Interessantem und Besonderem macht. Die Band gibt's nämlich schon seit fast 40 Jahren. Die haben sich in den 80ern gegründet, haben 1986 ihre erste EP namens Lost Persons Area veröffentlicht. Das wurde dann beim neuseeländischen Label Flying Nun veröffentlicht und hat dann da, ich erzähle das natürlich nach, ne, aus den einschlägigen Quellen, hat in der neuseeländischen Szene da wohl für ordentlich Aufruhr gesorgt, sodass dann die britische Musikszene aufmerksam wurde. Und dann ist die Band übersiedelt nach Großbritannien und hat dann da weitergemacht. Und im Endeffekt war das dann ein kurzes Vergnügen, weil 1989 kam dann noch auf Utility das Debütalbum Arriving Late in Torn and Filthy Jeans raus, was auch ein echt cooler Albumtitel ist, meiner Meinung nach. Und 1991 folgte dann auch noch auf La Di Da das Album All Hail the Daffodil. Und es gab auch eine John Peel Session, also alles, was man so macht Ende der 80er, Anfang der 90er. Und danach passierte nichts mehr. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe und was vielleicht nicht ganz unwichtig ist, Jangle Pop, Twee Pop, das sind so die Themen, in denen wir uns hier bewegen. Und naturgemäß sind die dann vielleicht Mitte der 90er, zumindest was Jangle Pop angeht, auch ein bisschen weniger en vogue gewesen. Aber da ist dann wirklich einfach 30 Jahre lang nichts passiert, bis 2020 dann das dritte Album Harry erschien auf Fire Records. Also man hoppt dann auch so von Album zum nächsten Label. Und jetzt kommen wir an im Jahr 2025 bei dieser Compilation Wild Young Ways, die je nach Webseite als Compilation oder als Album gehandelt wird. Ich finde, es ist eher eine Compilation, und zwar weil diese Songs eigentlich zum Großteil aus mehr oder weniger verlorenem Material aus diesen auch irgendwie so ein bisschen verlorenen Londoner Jahren stammen. Also sie haben sich jetzt nochmal hingesetzt und haben nochmal die Archive aufgemacht und geschaut, was haben sie da noch aufgenommen in den Jahren, als sie in Großbritannien waren, und haben daraus jetzt eben dieses Album geschnürt, das ja dann eigentlich auch nicht so richtig ein Album ist. Aber wenn man das alles nicht wüsste, würde man meiner Meinung nach überhaupt nicht darauf kommen, dass das eigentlich erstens 30 Jahre alte Sachen sind und zweitens, dass das gar nicht so zusammen gedacht war. Ich finde nämlich, dass diese Songs wunderbar zusammen funktionieren. Das ist so richtiger OG 80er Jangle Pop, 90er Twee Pop. Es ist gleichzeitig nicht überraschend, dass die Songs alt sind, weil dieser Style, der da bedient wird, natürlich dieser Style ist aus den 80er, 90ern, aber die Art, wie das umgesetzt ist, ist, finde ich, so modern, dass wenn man mir jetzt gesagt hätte, das ist aus diesem Jahr, dann hätte ich das auf jeden Fall geglaubt. Wahrscheinlich eher, als dass es so alte Archivaufnahmen sind. Es gibt so Twee-typische Songs, die vielleicht so auf den ersten Blick so ein bisschen positiven Eitel-Sonnenschein-Sound haben und in den Lyrics dann eher nicht. Also das, was man so im Twee ja auch gerne bedient. Also es gibt zum Beispiel den Song Ghost Girl, der ist dann teilweise schon fast so schunkelig, also dass man so ein bisschen so nach links und rechts wippt. Aber es gibt dann auch Songs wie das titelgebende Wild Young Ways oder auch der Song In Praise of Right Now, wo es viel introvertierter wird und auch viel stärker in den Jangle kippt. Und mir persönlich gefällt das dann auch ein bisschen besser, weil ich mit Jangle Pop auch ein bisschen mehr anfangen kann als mit Twee Pop. Was mich wirklich wirklich abgeholt hat, sind die Vocals. Auch hier ist es wieder eine Frauenstimme, die sehr, sehr, sehr gut in der Kopfstimme funktioniert. Also das ist ganz ulkig, weil so mehrere Layer von den Vocals teilweise drin sind und sie singt auch auf so eine ethereale Art und Weise manchmal, und dann kippt dann so von der Seite so ein Falsetto-Gesang rein, so ein ganz verträumter, als ob da jemand so mal kurz den Kopf vors Mikro hält und auch noch mal was zu sagen hat. Und das ist dann auch teilweise so kurz vor Spoken Word, finde ich. Also ja, ich bin ja nun als Millennial, die in ihrer Jugend Indie und so toll fand, natürlich sehr Belle und Sebastian und so geprägt. Natürlich hat man dann irgendwann auch ein Auge geworfen auf diese Jangle-Pop-Veröffentlichung aus den 80ern. Und ich glaube, wenn man damit was anfangen kann, dann wird man mit diesem Album sehr glücklich. Weil es einerseits, finde ich, spannend ist, das auch mal aus so einer geografisch ganz anderen Richtung zu sehen, wie das interpretiert wird. Und weil es andererseits einfach so eine Reinform, finde ich, bietet von diesen zwei Genres. Also natürlich die dann ein bisschen geblendet. Aber das, was diese zwei Genres ausmacht, sind hier so, das ist so reingegossen in diese Compilation. Also das könnte man wirklich in so ein Lexikon kleben, so hier, so klingt das. Genau, das war mein kleines Referat zu neuseeländischem Jangle Pop. Wie hat es dir gefallen?
Also ich muss erstmal sagen, dass ich mich mit der Band, die ich nicht kannte, auch nicht beschäftigt habe, bis ich das Album gehört habe, beziehungsweise ich habe mich danach erst damit beschäftigt. Und meine ersten Notizen waren halt straight out of 80s. Einfach nur, weil ich dachte, es klingt halt einfach genau so. Und die sind auf eine Art mitten im ja, in diesem wiederkehrenden Hype oder so, und das passt alles ganz gut, bis ich dann eben festgestellt habe, ja, okay, alles klar, die Band ist irgendwie 700.000 Jahre alt und diese Musik ist noch älter als das. Fand ich dann sehr interessant. Ich muss, wie das dann bei so Compilations so ist, auch wenn das jetzt eine Compilation von einer Band ist und auch wenn die Musik aus einer gewissen Zeit kommt, ist so, dass ich da nicht durchgängig so richtig drin war. Ich bin dann auch eher so bei diesem angejängelten bin ich dann auch lieber so dabei. Dann gab es so ein paar so etwas, fast schon so neues, poppigere Sachen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wo auch die Drums für mich so ein bisschen zu hart waren auf eine Art. Da kam ich dann nicht so richtig mit, aber insgesamt hat mir das schon ganz gut gefallen und fand ich es total interessant und mich da auch erstmal so ein bisschen einzulesen in diese Bandgeschichte, weil ich jetzt auch nicht gerafft habe, okay, von wann ist denn das jetzt alles? Und dann waren die plötzlich wieder da und haben nochmal Musik gemacht und diese Platte ist jetzt so dieses Verbindungsstück, diese Brücke dazu, fand ich dann sehr interessant und auch sehr sympathisch. Auf Bandcamp habe ich dann noch gelesen, da haben sie geschrieben, "We made sure the album includes the lyrics, since they're brilliant in their simple elegance and humor." Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen süß und hab dann...
Ja, wenn es doch so ist.
Ja, und hab dann auch ein bisschen mitgelesen und möchte das in Teilen noch unterschreiben. Definitiv hab dann auch, wer noch ein paar Referenzen braucht, die aktueller sind, beziehungsweise aktueller, damit meine ich auch schon Sachen, die 10, 15 Jahre alt sind, weil es gab ja so Anfang der 10er Jahre, gab es ja auch, was diese Musik anbelangt, ja auch so ein kleines Revival, dass ich teilweise sowas Veronica Falls mäßige da gehört habe, was dann, weil das so in so eine 60s Girl Group Richtung fast schon so ging, gleichzeitig auch mit diesem harmonischen, mit diesen Harmonien so bei Best Coast war und so, das vielleicht noch als kleine Referenz, aber hey, insgesamt geht das voll in Ordnung und sehr interessant, da jetzt nochmal diesen blinden Fleck Neuseeland ein bisschen ausgefüllt zu haben. Ich muss da auch mal auf die Suche gehen. Es gibt bestimmt Sachen, die ich aus Neuseeland habe, von denen ich gar nicht weiß, dass die daherkommen.
Bestimmt. Ja, das glaube ich auch.
Wir sind bei A Danger to Ourselves von Lucrezia Dalt, die jetzt schon zum mindestens dritten Mal ein Album in diesem Podcast präsentiert bekommt, wenn man das so möchte, auch hochverdient. 2018 war auf jeden Fall schon das erste Mal, da erinnere ich mich sehr gut dran. Das war ein sehr abstraktes, neusiges, unangenehmes Album. Aber die Dame ist wahnsinnig, wahnsinnig wandlungsfähig, was ihre Musik angeht. Avantgarde-Pop-Theater haben wir das 2022 genannt, als wir hier über Ei gesprochen haben, was ein wirklich herausragendes Album damals gewesen ist. Also ist instant zu einem Jahreshighlight geworden, so sehr düster, tropische Sci-Fi-Bolero-Musik, was wie nichts anderes klang, was in dem Jahr veröffentlicht wurde. Und allgemein bei ihr gilt experimentelle Popmusik, da ist sie zu Hause. Genres nähern sich der Musik, die Musik aber nicht den Genres, wenn man so möchte. Die haben da nicht so viel Lust drauf. Und Lucrezia Dalt, eine Musikerin, die viele Soundtracks auch gemacht hat, viel mit Soundscapes arbeitet, viel mit Noise arbeitet, mit experimenteller Ambient-Popmusik. Und sie ist wirklich schon sehr, sehr lange dabei. Und egal mit welchem Album man bei ihr einsteigt, man lernt Lucrezia Dalt dann irgendwie immer anders kennen, weil sie selten so klingt wie zuvor. Und dieses definitive Dalt-Erlebnis gibt es in diesem Art eigentlich nicht. Das ist immer so ein erster, neuer Eindruck. Trotzdem ist die neue Platte in Auszügen verwandt mit Ei. Es ist dabei aber sperriger auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen so, als hätte sie sich nach Ei gesagt, so okay, was von Haus aus kein sonderlich zugängliches Album ist, aber im Verhältnis zum Rest ihrer Diskografie eben schon. Ich will mich da, glaube ich, wieder ein bisschen mehr in Distanz üben und das hat sie auch ganz erfolgreich geschafft. Trotzdem, wie gesagt, arbeitet sie aber auch hier so mit Sounds und Einflüssen so aus südamerikanischer Musik wie auch auf dem Vorgänger. Nur sie sagte im Vorfeld des Releases auch selber, es gehe jetzt wieder mehr um Rhythmen als um Melodien. Ich finde, das kommt auf jeden Fall rüber, wenngleich sie trotzdem nicht an Melodien spart, das würde ich nicht unterschreiben. Was die Musik nicht verloren hat, ist so dieses Theaterbühnenhafte. Die Bühne wird nur kleiner und die Musik ist ein bisschen, ich würde es fast konfrontativer nennen. Sie singt Spanisch sowie Englisch, auch alles wie immer, arbeitet aber auch mehr wieder mit Sprechgesang, so wie auf früheren Alben. Und das hilft auch dieser eher unheimlichen Atmosphäre der Platte so ein bisschen. Das ist auf eine andere Art spooky hier. Was dieser Atmosphäre auch hilft, ist auch etwas sehr Luftiges, beziehungsweise eine luftige Produktion, würde ich es nennen, inmitten der Tracks. Also dadurch wirken halt selbst diese, also die Drums oder Percussions, die sind hier sehr zaghaft gespielt, Und die sind immer in Bewegung und die ganzen Drums, Schlaginstrumente etc., aber das ist so eine ganze Armada, nur die stehen so sehr für sich. Auch die anderen Instrumente, die bewegen sich so gefühlt um den Gesang herum, also die siehst da sehr im Mittelpunkt. Und deshalb habe ich nicht selten daran gedacht, dass das wie so, dass die Instrumente so Teil von so einem Beschwörungsritus sind, die sie da so als Werkzeug irgendwie benutzt. Ich musste mit der Platte erst ein bisschen warm werden, habe mich aber wahnsinnig drauf gefreut aufgrund von Eye und habe der Platte noch viele Chancen gegeben. Und ich glaube, dass das auch keine Selbstverständlichkeit ist, Danger to Ourselves zu mögen, wenn man Eye fantastisch fand, weil, wie gesagt, Eye, grandioses Album, würde ich auch nach wie vor jedem empfehlen, das muss man gehört haben. Aber ich finde, die neue besitzt halt einfach so viel Spannung und Intensität und will auch entdeckt und erforscht werden und die geizt dann auch nicht mit Belohnung. Und ich finde eigentlich dieses sperrige, kratzbürstige bei dieser Platte eigentlich total spannend und so dieses Abweisende, weißt du, du näherst dich so einer Katze und willst die streicheln, aber die so, nee, hau ab und hau dir erstmal ihre Krallen entgegen, aber du probierst es und wenn du dann so mit 10 Kratzern irgendwann ankommst und sie dich dann kurz den Kopf streicheln lässt, dann bist du zufrieden und so ein bisschen ist es auch mit dieser Platte. Ich mag die total gerne und Lucrezia Dalt auf jeden Fall eine der spannenderen Musikerinnen, die wir gerade so haben. Finde ich großartig. Du denn auch?
Ich auch. Ja, also ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht, um mit dem Album, um mich da so ein bisschen einzugrooven, sage ich mal. Ich finde es auch irgendwie unheimlich, aber auch hier finde ich es jetzt anders unheimlich als bei Joan Robertson. Weil bei Joan Robertson habe ich irgendwie das Gefühl so, ich höre ihr zu und ich weiß irgendwie nicht, ob sie was Gutes mit mir im Schilde führt oder nicht. Und hier bei diesem Lucrezia Dalt Album, das ist, also es hat wirklich so was so stark Soundtrack-artiges, dass es wirklich eher für mich so, ja, wie so der Score, der Soundtrack von einem Film ist, wo irgendwas halt nicht so ganz richtig ist. Also nicht jetzt so ein klassischer Horrorfilm Saw-mäßig, sondern halt, wo vielleicht gar nicht so visuell so viel passiert, aber irgendwas ist halt off. Und diesen Vibe, finde ich, fängt sie total ein. Ich meine, das Cover steht ja auch für sich mit so einer sehr verzerrten Fratze. Was ich, also was mir so oft in den Sinn kam, ich finde auch, wie du gesagt hast, dass sie sehr im Fokus steht, aber ich finde, dass die Percussions und sie so sehr, sich sehr die Bälle auch zuspielen irgendwie. Also mich hat das so ein bisschen erinnert, weil natürlich ich auch diese Theaterbühnen Assoziation hatte. Ich war, als ich noch in Wien gewohnt habe, öfter mal auf Screamo-Konzerten. Und auf Screamo-Konzerten ist es oft so, dass die Band im Kreis steht. Also die gucken nicht zum Publikum, sondern die gucken sich an. Und ich weiß auch gar nicht, warum das in diesem Genre so ist, aber irgendwie ist das so, das macht man so, keine Ahnung warum. Aber ist auch super spannend anzugucken, weil das eine ganz andere Dynamik hat. Und bei dem Album konnte ich mir das irgendwie visuell auch richtig gut vorstellen, wie sie und diese Percussions halt so zusammenstehen und eigentlich auf sich gucken, gar nicht so aufs Publikum, wenn man so in diesem Theaterbild bleibt. Also ich finde, es ist ein super spannendes Album. Ich finde, es ist auch ein Album, wo man super viel noch rauskitzeln kann, wenn man es öfter hört. Also so ging es mir auf jeden Fall. Da waren viele Songs bei, wo ich erst beim 3., 4., 5. Durchlauf dann noch Sachen rausgehört habe, wo ich dachte, ach, guck mal, also auch so zerbrechlichere Sachen. Asta El Final zum Beispiel hat mir besonders gut gefallen, weil mich das wirklich jedes Mal noch mal ein bisschen mehr reingezogen hat. Und ich muss dazu sagen, dass es bei mir auch insofern offene Türen einrennt, weil ich liebe die spanische Sprache, auch wenn ich sie nicht besonders gut beherrsche. Aber ich liebe sie wirklich sehr. Und ich finde, genau diese Art von Musik, die sie macht, genau diese Art von Musik unterstreicht diese Sprache so wunderbar, weil es ja auch eine super elegante, aber irgendwie dann doch auch etwas sperrige Sprache teilweise ist mit diesem Gutturalen und so. Und ich finde, so wie sie das vorträgt, wo wirklich jede Silbe so mit Bedacht gesetzt ist, ne, und nichts irgendwie aus Versehen irgendwie so klingt, wie es klingt, sondern es ist alles genau so, wie es klingen soll. Ich finde, dass es einfach wunderbar zu diesem Klang dieser Sprache passt. Also das ist natürlich jetzt auch Zufall, dass sie natürlich spanische Muttersprachlerin ist und so natürlich sich dann auch irgendwie dem Spanischen bedient. Aber ja, war dann für mich sehr einfach, dieses Album zu mögen, weil da einfach sehr viele Dinge waren, die mir sowieso gut gefallen. Und ich bin gar nicht so tief in ihrer Diskografie drin. Also ich habe die Alben davor auch mal gehört, aber jetzt nicht so hochfrequentiert, dass ich da jetzt irgendwie super viel zu sagen könnte, wie sich das dazu verhält. Aber ist für mich jetzt auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich mich da noch mal reinbegeben werde,
auch wenn es eine ganz andere Richtung geht.
Ja, ich habe jetzt auch viel darüber gelesen. Also ich glaube, die werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Aber ja, also wirklich ein tolles Album. Und ich finde, obwohl diese drei Alben von dir ja auch jeweils eine ganz andere Richtung gehen, konnte ich die auch super alle an einem Tag so hören. Also die passen irgendwie auch gut zusammen, ne? Weil sie irgendwie so, ja, ich weiß nicht, so sie bedienen andere Elemente jeweils, aber irgendwie so für die Gesamtstimmung eines Tages passen sie ganz gut.
Ja, sie haben auch auf eine Art, bringen sie viel wieder von dem mit, wovon wir schon häufiger gesprochen haben, von Musik, nach der ich suche oder die ich gerne hätte, wenngleich die nicht so stark auf was einzahlen, wie zum Beispiel die Riser K am Anfang des Jahres oder so. Dafür sind die irgendwie dann doch sehr, also es sind so Spezialisten, diese Alben, oder Spezialistinnen, sag ich mal. Sowohl die Joanne Robertson, die halt in dieses, in diesen Doomy-Geister-Songwriter-Folk reingeht, die James K, die dann schon ein bisschen was, ja, Poppigeres oder Indie-mäßiges hat, und Lucrezia Dail, die dann schon sehr auch in dieses Theatralische oder so reingeht, aber trotzdem ist das einfach, das sind alles so Platten, ja, nach denen ich suche oder auf die ich mich sehr freue oder die so eben was mitbringen, was es braucht. Und deswegen ist das einfach ein krasser Monat, dass die alle jetzt in den letzten Wochen rauskamen. Die Joanne Robertson, wenn ihr die Folge jetzt zum Release hört, dann erscheint die auch heute, also am 19. Und die James K ist ja auch erst irgendwie ein paar Wochen draußen, die Lucrezia halt auch. Und krasse Zeit gerade auf jeden Fall. Und wenn ich schon an die nächste Folge denke, die stellt sich auch gerade schon ganz gut auf. Also ja, sehr, sehr schön. Track 17, Playlist zum Podcast. Wie schon erwähnt, das ist unsere Playlist, die ihr auf Spotify findet unter diesem Namen, ist aber auch in den Shownotes verlinkt. Klickt da einfach rein, egal wo ihr gerade diesen Podcast hört. Und dann könnt ihr euch die 17 Songs, beziehungsweise 17 Songs zu den 17 Empfehlungen, die wir hier am Start haben, könnt ihr euch das alles einmal durchhören und die Folge noch dazu. Einen Song habe ich noch, damit steige ich kurz ein. Das ist nämlich von der neuen Laura Groves EP. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan ihrer alten Sachen. Das ist auch so leicht vernebelte so Synth-Wave-Pop, Dream-Pop-Musik. Und sie hat jetzt unlängst eine neue 4-Track-EP rausgebracht und der Opener Yes ist ganz großartig, sehr luftige, verträumte Musik, leicht angehallt, aber mit sehr, sehr großem Pop-Appeal. Also hier sind die Melodien sehr, sehr wichtig und funktionieren sehr. Also tolle neue EP von ihr. Was sind denn deine letzten noch?
Ja, ich habe jetzt noch mal was aus Neuseeland dabei, wie schon vorgewarnt, und zwar das Album Bots von Pickle Darling. Pickle Darling ist ein Ein-Personen-Projekt von der Südinsel, also Christchurch kommt Pickle Darling her. Eigentlich hieß das Album Battle Bots und das ist echt unglücklich gelaufen, weil das Cover war fertig, die Pressemitteilungen waren fertig und dann ist das, ist ja, wie sagt man denn dazu, das Franchise, die Serie, also Battle Bots, kennst du das noch, diese Roboter, die sich so bekämpfen? Die haben dann angerufen und gesagt, die finden das nicht so lustig, dass das Album so heißt. Und deswegen heißt das Album jetzt halt nur noch Bots. hinter dem recht unscheinbaren Titel verbirgt sich ein wirklich tolles Bedroom-Pop-Album mit so ein bisschen Indie-Einflüssen, Twee, Pop, Elektro. Ich gehe mal davon aus, dass hier auch unter den ZuhörerInnen so ein paar Millennials dabei sind. Wenn ihr, so wie ich, unterproduzierte Indie-Alben in den Nullerjahren gehört habt, zum Beispiel sowas wie Aqualung oder so, dann wird euch das sehr gefallen. Und es gibt auch sehr viele so, ja, ich muss sagen, einfach süße Elemente. Also so, das hat mir so ein bisschen Neapolitan Dreams-Vibes gegeben von Lisa Mitchell. Das wirkt beim ersten Hören vielleicht noch gar nicht so imposant, weil es halt einfach sehr, ja, sehr einfache, in Anführungszeichen, Musik ist. Aber wir hatten es ja am Anfang der Folge schon, es ist so intim. Also es klingt auch so ein bisschen so, als ob man aus Versehen in ein Zimmer gestolpert ist, wo jemand gerade sich das Herz raussingt. Und eigentlich war man gar nicht vielleicht zum Zuhören angedacht. Und jetzt tut man es halt doch. Und es gibt auch einen ganz klaren Hit auf dem Album übrigens, der ist auch auf der Playlist, Violence Voyager heißt der. Schaut euch da unbedingt nochmal das Video an. Das ist so, so eine PlayStation 1 Nostalgie, die da aufgelebt wird. Genau. Noch eine Referenz zu Dead Famous People. Ich habe nämlich noch eine Band dabei, die auch ein veritables Comeback hingelegt hat, und zwar die Band Blue Boy. Da ist es 27 Jahre her, seit das letzte Album erschienen ist. Und diese Durststrecke wurde jetzt Anfang des Monats mit ihrem vierten Album Alive in Numbers beendet. Es handelt sich nicht um den Remember Me Blue Boy, sondern um die Shoegaze Indie Band aus Reading.
Schade.
Das Album setzt sich, ja, tut mir leid, das Album setzt sich zusammen aus 13 Songs. Und wie könnte es anders sein bei einem Album mit dem Titel Alive in Numbers? Sie sind durchnummeriert und bestimmtes Thema Verlust, Trennung, Schmerz. Also ist nicht gerade was, was ihr euch anhören solltet, wenn ihr jetzt gerade auf der Suche nach gute Laune Musik seid. Aber dafür halt einfach ein super, super schönes Album mit Tiefgang. Letztes Jahr hatte die Band schon die Songs One und Deux veröffentlicht. Die sind jetzt hier natürlich auch drauf. Mit ganzer Shoegaze-Breite eröffnen die dann auch das Album. Aber da gibt's auch ein paar schmalere Songs. Also My Three zum Beispiel zeigt dann auch gleich, dass es ein bisschen introvertierter zugehen darf. Und der Song ist auch auf der Playlist. Und last but not least habe ich noch was aus Japan dabei, und zwar Boys Be Co. Mein Rausschmeißer für heute ist House aus Tokio. Nagasawa heißt die EP. Ist auf Blisspoint erschienen. Das ist sehr samplefreudiger und in dem Fall fröhlicher House. Das ist sehr peak-timig. Also das ist jetzt nicht groß ums Eck gedacht, aber dementsprechend sehr tanzbar. Nicht unbedingt tiefgehend, aber muss ja auch nicht immer sein. Und besonders gut gefallen haben mir diese japanischen Versatzstücke, die es in dem einen oder anderen Song gab. Zum Beispiel auch auf dem Song, tja, Oignon. Ich weiß nicht, ob man das jetzt französisch ausspricht. Oignon, keine Ahnung. Aber der ist auf der Playlist und sagt mir gerne, wie man dieses Wort ausspricht. Er ist auf jeden Fall sehr gut, so wie die ganze EP.
Schreibt uns das auf jeden Fall, genauso wie ihr uns schreiben dürft, was denn euer Lieblingsalbum des Monats gewesen ist. Zum einen aus dieser Folge, aber auch zum anderen allgemein aus den letzten Wochen. Ist das für euch auch so ein wahnsinnig starker Musikmonat gewesen? Das möchten wir wissen. Und dann schreibt uns das gerne info@track17podcast.de schreibt uns auch gerne nochmal, wo ihr diesen Podcast hört. Da haben wir letztens auch nochmal eine Nachricht bekommen. Ja, man hört uns manchmal auch im Fitnessstudio, nachdem wir das angesprochen haben. Je nachdem, wo ihr das hört, ob ihr das beim performativen Lesen im Park hört oder was weiß ich, was ihr gerade so macht, schreibt uns das gerne mal, damit wir so eine Idee davon haben, wo wir so alles gehört werden. Hauptsache, wir werden gehört natürlich, und Hauptsache, ihr bewertet unseren lieben kleinen Podcast mit einer positiven Bewertung auf der Plattform eurer Wahl und folgt dem Podcast, folgt uns auf Instagram @track17podcast und natürlich der Playlist @track17playlist im Podcast. Das hilft uns auf jeden Fall alles sehr. Vielen, vielen Dank, Melanie, für diese etwas längere, aber auch zu Recht etwas längere Folge, weil das war ja wirklich, also das halte ich ja alles gar nicht aus, wie gut das hier wieder ist.
Ja, es war Wahnsinn. Also danke dir auch, danke euch fürs Zuhören, wenn ihr noch da seid, und ich glaube, der nächste Monat könnte genauso gut werden wie dieser Monat.
Es ist so, ja, nächsten Monat werde ich auf jeden Fall das neue Molly Nilsson-Album mitbringen, und die anderen Sachen stehen eigentlich auch schon fast fest, aber ich möchte jetzt noch nicht vorgreifen, aber die wird auf jeden Fall dabei sein. Da hören wir uns dann Mitte Oktober wieder. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr das seit so vielen Jahren macht, oder wenn ihr jetzt neu dabei seid, dass ihr uns überhaupt zuhört. Es macht weiterhin großen Spaß, und ja, Dankeschön, Melanie, und dann bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal.